25 Börse People.
25 Börse People.
And now in season 21.
Presented by Volksbank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 21 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by Volksbank. Gutes zieht Kreise. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 10. Gast in Season 21 ist Thomas Streimelweger, Investor mit unternehmerischem Erfahrungsschatz. Und lieber Thomas, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Thomas. Wir kennen uns ja ein Zeitl schon. Und ja, Karriere-Werdegang-Podcast, ich beginne, bevor die Kennenlerngeschichte kommt, mit dem Angebot. Darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten? Mannerschnitten, Soletti?
Am liebsten beides.
Einmal beides an dich auf jeden Fall gerne. In der alten Händlersprache, ja. Wir haben uns kennengelernt im Juli 1998.
Ja.
Ich habe eine starke Erinnerung daran. Ich weiß aus dem Vorgespräch, du auch.
Ich auch, ja, kann mich gut erinnern.
Fangen wir vielleicht damit an. Du bist der Gründer der S&T, damals 1998 an die E-Stack gegangen. Karl Tantscher müssen wir auch noch erwähnen. Und ja, dann hast du dich beim Vorbeigehen bei einem Kiosk irgendwo gesehen, oder?
Ja, also wir waren mitten in der Vorbereitung oder schon in der Endphase der Börsengangsvorbereitung. Und uns wurde täglich eingehämmert von allen Anwälten, dass ja nichts nach außen dringen darf und dass niemand vor dem Läuten der Glocke von diesem Börsengang was erfahren darf, außer die institutionellen Investoren. Und da jogge ich eines Samstags die Peter-Jordan-Straße runter und bei meiner Trafik sehe ich das damalige Wirtschaftsblatt S&T IPO steht unmittelbar bevor als Titelseite mit Fotos von Tantscher, von mir, von der Landkarte Osteuropas etc. Und im ersten Moment war da natürlich Schockreaktion, weil ich dachte, jetzt könnte alles geplatzt sein. Aber wie wir später erfahren haben, ist das ein gut gelebter Trick, um eine Emission auch wirklich gut zu promoten.
Es funktioniert heutzutage vor allem in anderen Bereichen. Wenn man irgendwen fertig machen will, steckt man was weiter an Aufdeckerjournalisten. Damals hatten wir sensationellen Draht zu Investmentbanken, die natürlich interessiert waren, das Unternehmen selbst nicht in Probleme zu bringen und den Börsengang zu promoten. Und ich wollte dich ja damals noch fragen oder den Karl Tantscher, aber unser Chefredakteur beim Wirtschaftsblatt hat gesagt, ja, das passt schon, das stimmt hundertprozentig, das trauen wir uns. Und so war es dann auch da. Und so haben wir uns dann kurz danach kennengelernt, weil natürlich reagiert man als Thomas Streimelweger, als Karl Tantscher auf einen geouteten Börsengang. Und es wurde eine gute Kooperation über die Jahre. Es war 1998, es war der Boom der neuen Märkte in Europa. Wir kommen dann in 5 Minuten wieder zurück, aber jetzt interessiere ich mich noch die Gründungsgeschichte von der S&T. War das Streimelweger und Tantscher oder mit Augenzwinkern?
Es wurde im Laufe der Gründung. Also die Vorgeschichte ist, dass ich ein Mitarbeiter von Hewlett Packard war, dass Osteuropa sich geöffnet hat und dass ich gerade dabei war, mich selbstständig zu machen. Mit ein bisschen einem vagen Plan. Und da kam es nur recht, dass mich mein früherer Chef, der Karl Tantscher, eines Tages anrief und sagt, du hast doch da die kleine Firma und du hast doch bei uns das ganze Osteuropa-Geschäft erlebt, solange die noch kommunistisch waren. Wir haben uns jetzt entschieden, in ein paar große Länder direkt zu gehen und für die kleinen Länder suchen wir einen Partner, der dort einmal Hewlett Packard etabliert. Und so habe ich dann eigentlich fast über Nacht 6 Länder von Hewlett Packard übernommen. Das waren so Länder wie Rumänien, Bulgarien, die Ukraine war auch dabei, das habe ich vom ersten Tag an erlebt, Moldawien, Serbien und nicht zuletzt die geteilte Slowakei, also wie sich Tschechoslowakei damals aufgespalten hat. Und das war natürlich ein sehr dynamisches Environment. Wir haben da enormes Wachstum erzielt. Wir hatten damals keinerlei Venture Capital. Das heißt, wir haben uns über Umsätze und Kundenvorauszahlungen finanziert. und diese Chance genützt, nicht nur Hewlett Packard zu machen, sondern einen umfassenden System Integration Betrieb zu etablieren. Und aufgrund des Wachstums und auch der gegebenen Profitabilität konnten wir das Mitte 98 an die Börse als IPO bringen und waren da auch sehr erfolgreich mit einer 16-fachen Überzeichnung und einem plus 40% am ersten Handelstag.
Sehr lustig, der erste Tag war ja der 16.7., 16-fach überzeichnet. Das kann ich sagen als Zahlenwahnsinniger, am 17. wäre es 17-fach überzeichnet gewesen, auch wurscht, Wahnsinnsüberzeichnung. War es eigentlich von Anfang an klar, dass das Ding am Reißbrett einen Börse-Exit machen könnte in deiner Finanzierungsstrategie?
Das war nicht von Anfang an klar. Es war zuerst eher der vage Plan, diese Firmen in den jeweiligen Ländern, wir hatten da überall Tochtergesellschaften, so zu designen und so hochzubringen, dass sie Hewlett Packard einmal kaufen würde. Aber dann war die Nachfrage vor Ort nach anderen Dingen, also Software, nach Databases, nach Hubs, Routern etc. so groß, dass wir letztendlich uns entschieden haben, die Firma so weiterzuentwickeln, dass sie den Markt reflektiert und dass wir einfach große IT-Projekte damit realisieren können, die damals auch im Zuge der vielen Privatisierungen und Neuinvestitionen von Westfirmen ein großes Thema waren.
Die Wahl ist auf die ESTEC, diese paneuropäische, wie ich immer gesagt habe, ESTEC, diese Idee, eine Nasdaq-Substitutgeschichte nach Brüssel zu bringen, gefallen von euch. Wieso ESTEC? War das die Bank oder warst das du oder war das der Karl?
Ja, das hatte seinen Beginn darin, dass wir gesehen haben, ich glaube, die erste österreichische Firma, die sich dort gelistet hat, war die Topcall. Die war sehr erfolgreich.
Martin Henner, ja,
das Martin ist super. Henner, ja, genau. Und wir haben, ich habe mir dann einfach, weil mich Börse und Kapitalmarkt schon immer interessiert haben, habe ich mir ein Prospektus von der Topcall organisiert und habe gesehen, dass diese Zahlen, die die hatten, gar nicht so viel anders waren als die, die wir schon hatten, als S&D. Und habe das dann so mit Bleistift einmal drüber gemalt über die Topcall-Zahlen und dann habe ich mal den Martin Henner angerufen, ob er bereit wäre, uns zu erzählen, wie das war. Und er hat gesagt, wenn ihr jetzt sofort binnen einer halben Stunde bei mir seid, bei der Tankstelle in der Triester Straße, dann erkläre ich euch das in einer halben Stunde. Und nachdem der so ein Schnellsprecher war, waren wir dann auch schon fertig. Aber da haben wir eigentlich alles mitgenommen. Und da haben wir eben die Hinweise bekommen auf die CAIB Investmentbank, auch die wesentlichen Anwälte, Wirtschaftsprüfer, IFRS und so weiter, was da zu tun ist. Und dann haben wir eigentlich unverzüglich uns mit diesen Leuten in Verbindung gesetzt und relativ flott dann im April 98 das Mandat mit der CAIB unterschrieben.
Und es war ein sehr erfolgreicher Börsengang. Erst schon in der Primärmarktphase war es natürlich toll, 16-fach überzeichnet. Der 16.7. ist ja natürlich ein verdammt später Termin jetzt in der Saison, Stichwort Sommerferien, auch der Investoren im August geht gar nichts mehr, das wissen wir. Wieso so spät? Musste das damals so schnell gehen? Wollte man das Fenster noch mitnehmen?
Wir hatten die Wahl zwischen dem ambitionierten Sommertermin oder dann erst im Herbst das zu machen. Und ich muss sagen, das war einerseits der Wille, da die Disziplin voll drauf zu werfen und das vor dem Sommer abzuschließen. Andererseits war es auch ein riesiges Glück, weil Mitte August 98 dann dieser erste Russland-Crash stattgefunden hat.
Ich kann mich erinnern, ja.
Und alles, was mit Osteuropa zu tun hatte an der Börse, ist da in den Kursen stark gefallen. Das hat uns dann auch schon erwischt. Aber wir waren halt schon gelistet und wir hatten das Kapital schon am Konto. Und damit war der Schaden doch begrenzt. Aber sonst hätten wir wahrscheinlich zwei weitere Jahre warten müssen mit einem Börsengang.
Das Window war im zweiten Halbjahr, also wenn man den Juli noch ins erste Halbjahr saisonal reinnimmt, was natürlich fachlich falsch ist, aber saisonal richtig, dann wäre das Window zu gewesen.
Absolut,
sich nichts. Ist übrigens lustig, ein Jahr später, 1999, ist am 16.07. auch noch eine österreichische Firma an die Börse gegangen, so spät, nicht an die ESTEC, aber an den neuen Markt. Weißt du noch, was damals war?
Ich kann mich deshalb erinnern, weil ja einer der Hauptproponenten der AT&S, der Hannes Androsch war und der zur Zeit des Börsengangs und danach auch noch eine Zeit lang unser Aufsichtsratsvorsitzender auch bei S&T war.
Du hast die Antwort gegeben, AT&S ist natürlich die Antwort und Androsch und S&T, hilf uns noch kurz auf die Sprünge, wenn du ein paar Sachen dazu sagen kannst. Er ist ja leider im Vorjahr von uns gegangen.
Ja, die Geschichte ist relativ einfach. Ich habe damals natürlich auch in Vorbereitung des Börsengangs mir überlegt, wie wir den Aufsichtsrat prominent her besetzen können mit jemandem, der erfahren ist und damals auch ein sehr gutes Image hatte. Und ich habe den Andrusch kalt angesprochen bei irgendeiner Veranstaltung und der hat wieder erwarten, sehr positiv reagiert. Später hat er mir verraten, dass ihn das in erster Linie deshalb interessiert hat, weil er bei dem ganzen Börsengangsvorbereitungen dabei sein wollte, um das für seine AT&S ein Jahr später kennenzulernen. Und das war für ihn eine Learning-Phase. Er hat auch nichts extra dafür bekommen von uns.
Es ist so, dass da im Hintergrund schon so ein Leiberl hängt bei mir, 40 Jahre im Markt bin ich nicht. Und das sind genau die Geschichten, die dann im Buch natürlich landen werden. Lieber Thomas, danke dafür. Ja, Going Public haben wir besprochen, Being Public. Diese fürchterliche Krise, Asien ist ja auch noch dazugekommen, 98, das wird euch weniger betroffen, aber im Gesamtmarkt auch und damit doch wieder. Wie waren die ersten Monate am Sekundärmarkt?
Naja, die ersten Monate waren nach diesem, ich glaube es war ungefähr um den 15. August 98, da ist alles, was irgendwie mit Osteuropa zu tun hatte, massiv abgestürzt und das hat uns auch einen Kursverlust von etwa 30% oder 40% beschert. Das ist natürlich sehr unangenehm und als damals noch unerfahrener börsengelisteter CEO war der Stress wirklich enorm, muss man sagen. Ja. Wir haben parallel dazu muss man auch sagen, ist der Dotcom-Boom gerade losgebrochen. Also Mitte 98 hat man erstmals von einer Amazon gehört, von einer Softbank und ähnlichen Dingen. Das war aber von unserem Business noch extrem weit weg. Nichtsdestotrotz sind wir dann als S&T auch noch einmal börsemäßig in den Dotcom-Boom geraten, weil zu Beginn 2000 hat der Karl Dantscher, der damals die Firma schon geleitet hat, ein Joint Venture mit der deutschen Hype-Firma Pixelpark abgeschlossen. Und wir hatten eine Firma gegründet mit denen 50-50, zwei Mitarbeiter von uns, zwei von denen. Und nur auf die Ankündigung hinauf ist unser Kurs an einem Tag um 114% gestiegen, was uns wieder mal die Titelseite mit Christian am Wirtschaftsblatt beschert hat und was natürlich ein angenehmer Rückenwind war für unsere Investor Relations.
Sprechen wir, es geht jetzt im Jahr 2000, du hast das genannt, eine parallele Erzählstrang Line los mit der Red Stars, da kommen wir dann gleich dazu, aber erzähl mal kurz, vielleicht die S&T fertig, wann bist du dann vollkommen rausgegangen? Heute Teile der S&T Kontron, durchaus erfolgreich, bist du noch beteiligt, beziehungsweise wie war dann dein Finale bei der S&T?
Ja, also wir haben die Mittel aus dem Börsengang damals dazu genützt, gleich einmal eine sehr große Akquisition zu machen und haben damit unser Osteuropa-Portfolio komplettiert. Und zwar haben wir die Parallelfirma, die Hewlett Packard in Gesamtjugoslawien vertreten hat, übernommen. Und damit waren wir zum Jahr 2000 schon über 100 Millionen Umsatz stark, haben dann ein paar weitere Akquisitionen gemacht, Spin-offs zum Beispiel von Fujitsu in 7 osteuropäischen Staaten, die System Integration Geschäft übernommen und haben letztendlich zu einem Rekordjahr 2007 gebracht, wo wir erstmals über 500 Millionen Umsatz hatten und auch, das war auch meiner Erinnerung nach das profitabelste Jahr der S&T Firmengeschichte. Ich war damals also der größte Aktionär und bin dann vom Vorstand in den Aufsichtsrat gewechselt und habe die Firma noch bis zur Finanzkrise oder in die Finanzkrise hinein begleitet. Da war ich dann auch noch ein halbes Jahr lang CEO, weil die Banken das unbedingt von mir wollten und der Aufsichtsrat da der Meinung war, dass ich die Firma in der Zeit führen soll. Bin aber dann auch bei der Gelegenheit vollständig ausgestiegen und habe also die Übernahme oder den Merger mit der Kontron und so weiter, das ist alles nach meiner Zeit passiert. Ich bin heute nicht an der Kontron beteiligt, freue mich aber, dass eine wesentliche Komponente der Kontron, die ja mittlerweile über 1 Milliarde Market Cap hat, aus diesen Wurzeln der S&T stammt.
Das war ja zunächst unter S&T. Und hat man dann den Kontron umfirmiert irgendwann.
Ja.
Aber natürlich als Gründer, als von wesentlichen Bestandteilen, nimmt man positiv mit, wenn es der Firma gut geht natürlich.
Ja, also wenn ich, wie zum Beispiel beim Raiffeisen Kapitalmarkttag, wo ich letztens eingeladen war, schaue ich mir schon dann noch eine Kontronpräsentation an, habe aber besitze also keine Anteile.
Gut, dann haben wir dieses Thema mal und gehen zu Red Stars im Jahr 2000. Weiß ich jetzt präzise aus dem Vorgespräch, das wir eben geführt haben. Hast du da die Wurzeln geschlagen für Red Stars? Auch da bitte ein bisschen Idee, Genese, 25 Jahre jetzt her. Was war damals die Idee hinter Red Stars?
Also während wir den Abschwung in Osteuropa bei der S&D gerade leidvoll spüren mussten im Jahr 99, ist ja der Dotcom-Boom total ausgebrochen und hat da wahrscheinlich dann Ende 99 und Anfang 2000 den Gipfel erreicht. Und erstens hatte ich genug privates Kapital aus dem Börsengang und zweitens habe ich mir gedacht, da wäre ich jetzt auch gerne dabei.
Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Damals durfte man ja noch alte Aktien verkaufen, vor allem im Greenshoe. Ne? Das geht ja heute gar nicht mehr so wirklich. Ne?
Ja, es ist heute viel stärker restriktiert, aber ich habe schon im Rahmen des Börsengangs ein Drittel meiner Aktien verkauft. Das war im Prospektus abgebildet und hat also ausreichend Liquidität. Und einmal gedacht, ich gründe jetzt eine Holding, die ausschließlich auf Investments in Dotcom-Startups in Osteuropa abzielt. Das ist auch der Grund, wieso wir diesen Namen gewählt haben. Wir haben ihn auch deshalb genommen, weil die Domain red-stars.com damals noch frei war. Und ich habe das auch schön gefunden, dass der Firmenname und die Domain wirklich genau übereinstimmen. Wir haben dann ich habe da mit 3 Millionen Eigenkapital begonnen und binnen weniger Wochen ist Siemens Österreich bei uns eingestiegen mit einer ungefähr 11,6 Millionen Kapitalerhöhung. Also wir hatten sehr schnell ausreichende Mittel und haben dann begonnen in Russland, Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter in erste Startups zu investieren, sind aber dann relativ schnell in die totale Dotcom, also Platzen der Blase geraten und konnten für keine dieser Firmen Anschlussfinanzierungen finden. Siemens hat mir dann seine Anteile um 1 Euro zurückverkauft und die Firma war dann eine Zeit lang dormant.
Mhm. Aber du bist ja agil und erfindest dich auch laufend neu und so hast auch die Red Stars laufend neu erfunden. Ich verbinde es auch leicht mit dem Verein, wo der Marko Arnautović jetzt spielt. Roter Stern Belgrad natürlich ist schon und auch das Logo irgendwie mit dem Stern. Ne?
Ja, also der rote Stern, wir haben ja versucht, weil die Frage sehr häufig aufgetaucht ist, woher der eigentlich kommt. Ja, und wir wissen, dass er ein kommunistisches Symbol ist. Er befindet sich ja auch auf der chinesischen Flagge. Und am Kreml sitzen noch immer die großen roten Sterne. Aber wenn man mit offenen Augen durch London fährt oder auch amerikanische Logos sich anschaut, dann kommt man drauf, dass beispielsweise bei Walmart, zwischen Wal und Mart, auch ein roter Stern sehr lange war.
Okay.
Und dass es sehr viele andere Brands gibt. Also das berühmte italienische Mineralwasser, das hat auch einen roten Stern drin, etc. Es dürfte einfach ein in der Grafik sehr gern verwendetes Mittel sein, um das menschliche Auge auf diesen Punkt, wo sich der Stern befindet, hinzulenken. Also der brennt sich direkt ins Auge ein. Und was wir natürlich auch positiv festgestellt haben, ist, das hat einen extrem hohen Erinnerungswert. Also wenn ich einmal die Visitkarte wohin lege, die Leute merken sich das. Und das hat auch einen Vorteil, weil wir am Anfang wahnsinnig viel Publicity hatten, wie wir Red Stars gegründet haben. Inzwischen haben wir das Leben der Firma neu gestaltet. Wir haben ungefähr vor 10 Jahren begonnen und ich leite die Firma jetzt wieder in Early Stage Startups im Bereich Software und später auch im Bereich Life Science zu investieren. Und weil uns diese Frage nach dem roten Stern immer wieder gestellt wurde, habe ich das jetzt neu definiert und das passt sehr gut. Das heißt, wir investieren in die Stars von morgen, die heute noch rote Zahlen schreiben. Und insofern hat der Bedeutungsinhalt von Red Stars wieder eine passende Formel gefunden.
Ich finde es großartig.
Und es ist auch eine gute Erklärung und hilft weiterhin der schnellen Promotion. Ich muss aber dazu sagen, es ist erst ein einziges Mal, erst kürzlich passiert. Wir wollten in ein niederösterreichisches Cybersecurity-Startup investieren. Und die haben gemeint, wir haben eigentlich sehr gute Gespräche gehabt. Es war auch eine Förderstelle schon dabei. Alle waren zufrieden mit der Bewertung und mit dem, was wir vorhatten. Und dann haben sie gemeint, sie können das nur annehmen, wenn wir unseren Firmennamen wechseln, weil in der Cybersecurity-Welt offenbar der rote Stern zu sehr Fragen aufwerfen würde. Und dann haben sie tatsächlich das Investment von uns abgelehnt.
Ich habe jetzt kurz an Sebastian Kurz denken müssen, er wird es nicht gewesen sein, aber Thomas Schüttel.
Da hätten wir auch den Firmennamen.
Da hätte jetzt den Firmennamen angepasst, ja, kann ich mir vorstellen. Nein, also unpackbar, was der da aufbaut, auch an Corporate Values und so weiter. Aber es soll jetzt nicht um an Sebastian Kurz gehen, ich musste nur schmunzeln die ganze Zeit. Ja, wir sind im Jahr 25, du hast die Geschichte schon erzählt, seit 10 Jahren irgendwie. Der Fokus Osteuropa ist noch immer irgendwie da oder ist er jetzt eigentlich ein weltweiter Fokus und es geht auf Opportunities in deiner...
Ja, du sagst das ganz richtig. Also wir haben keinen Osteuropa-Fokus mehr. Wir haben eigentlich einen weltweiten Approach. Mhm. Trotzdem muss man feststellen, dass natürlich das persönliche Netzwerk oder die Netzwerke im geografischen Umfeld dichter sind. Und die Investments, die wir zurzeit haben, reichen zwischen Eisenstadt, Innsbruck, Wien und Umgebung. Wiewohl wir uns gerade am Ende der Woche wieder was in Berlin ansehen, aber wir erfahren einfach mehr. Wir haben mehr Dealflow und wir sehen natürlich auch, dass auch eine Abstufung in den Bewertungen, in den Einstiegsbewertungen da ist. Also dass wir in Österreich noch immer günstigere Valuations vorfinden als in Deutschland, der Schweiz oder Holland oder Frankreich, Spanien, wo wir auch schon waren. Und dass manchmal die Einstiegsbewertungen, also wenn man Österreich mit USA vergleicht, liegen wir fast bei 1 zu 10.
Was ja nicht schlecht ist, ne?
Das ist für unser Geschäft ideal und wir haben schon 3 Exits oder sagen wir so, wir haben 3 Firmen verkauft bisher, die namhafter waren. Und alle 3 gingen nach Nordamerika. Das heißt, wir haben diese volle Bandbreite zwischen Investment Valuation in Österreich und Verkauf nach US Multiples voll mitnehmen können. Ja.
Jetzt lass mich kurz rechnen. In der Übertreibung der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, danach in der New Economy, war meine Firma sicher 300 Millionen wert. 1 zu 10 sagst du 30 Millionen. Ich gebe da noch einen Freundschaftsabschlag. Ich biete dir einen Einstieg zu Valuation 10 Millionen Euro in unsere Firma an, wenn du magst. Und du musst den Namen nicht mal ändern von Red Stars dafür. Gut, kleiner Sidestep. Portfolio ist der Red Stars. Magst du vielleicht 1, 2, 3 Unternehmen in ganz kurzen Sätzen hervorheben, wie die heißen und was die machen?
Wir haben 2 Business Units. Das eine ist B2B SaaS. Das betreiben wir schon länger, also seit ungefähr 10 Jahren.
Ich muss dich kurz unterbrechen. Ja. Du hast SaaS einfach so gesagt, Software as a Service. Für diejenigen, die neu in der Podcast-Serie dabei sind und mit den Fachbegriffen noch nicht so firm sind, erklär kurz SaaS bitte.
Also das ist im Gegensatz zu einem Geschäftsmodell oder Offering, wo du in der Firma einen Server stehen hast und darauf lizenzierte Software, die du auch ständig warten musst und die du wo du also für die Software deren Wartung dich selber kümmern musst, hast du im B2B SaaS Modell ein Abo, das du bezahlst und typischerweise deine Softwarebedürfnisse aus der Cloud befriedigst. Das ist der große Unterschied. Okay. Und wir befinden uns auch mit unseren Geschäften großteils auf dem Move zwischen On-Site-IT, also da, wo der Server noch zu Hause steht, zur Cloud. Und da beginne ich vielleicht gleich mit dem ersten. Vor 7 Jahren haben wir bei einer Veranstaltung in Wien 2 sympathische, eigentlich ein Deutscher und ein Tiroler, kennengelernt, die in der Universität Innsbruck eine Softwareplattform entwickelt haben, mit der man eine Cloud-Migration organisieren kann. Cloud-Migration bedeutet, dass ich meine hunderten Server und Softwareprogramme, die ich jetzt selber betreiben muss in meinem eigenen Rechenzentrum, sukzessive in die Cloud überleite. Und uns hat das sehr gut gefallen. Wir haben mit den beiden auch einen sehr guten persönlichen Kontakt hergestellt. Da war auch die Uni Innsbruck noch ein bisschen beteiligt. Und wir haben dann beschlossen, dass wir der Uni ihren Anteil abkaufen und in die Firma Kapital, also weit über 1 Million, investieren und ihnen helfen, dieses Produkt weltweit zu vertreiben. Und das ist dann relativ schnell auch gut gelungen über mehrere Partnerschaften, also sowohl Accenture als auch Deloitte, als auch ein paar andere von den großen IT-Beratern.
Nicht die schlechtesten, ne?
Ja, später auch Kyndryl, Nordcloud und IBM haben diese Plattform benutzt. Und jetzt im heurigen Frühjahr haben wir ein Angebot bekommen von IBM, diese Firma an sie zu verkaufen. Und der Deal ist am 1. Oktober geklost worden.
Okay, also ganz jung diese Information. Herzliche Gratulation.
Das hat noch niemand vorher erfahren.
Wir senden am 10. Oktober.
Ich hoffe, dass...
Du, ja, es geht im Podcast, ich freue mich immer.
Es müsste im Firmenbuch schon sichtbar sein.
Spannenden Content und...
Ja, aber wir haben
Gratulation dazu.
Ja. Dankeschön, ja. Also wir haben eine zweite Story, die in der TU Wien begonnen hat. Die Firma heißt Ecosio. Wir haben vor 7 Jahren auch investiert. Der Professor, 3 Absolventen. Wir haben auch ein bisschen über 1 Million. Und die ist im vergangenen Jahr um einen Total-Target-Preis von 182 Millionen Dollar an die US-gelistete Firma Vertex verkauft worden. Schön. Und auch da, glaube ich, haben wir ein Musterbeispiel oder eine Case-Study geliefert, was da alles an akademischem Potenzial vorhanden ist und wie man es richtig zum Markte bringen kann. Und dann eigentlich alle, also sowohl die Beteiligten, der Professor, die Uni, aber auch der österreichische die Steuereinnahmen, die alle hier passieren. Und mittlerweile haben wir nur mitbekommen, wir sind nicht mehr Eigentümer der Firma, aber wie wir sie verkauft haben, hatte sie nicht ganz 100 Mitarbeiter. Und ich habe kürzlich gehört, dass sie jetzt schon über 220 haben, alle am Standort oder die allermeisten am Standort Wien. Ja.
Das Einbeziehen dieser universitären Geschichten, dieser Spin-offs ist natürlich spannend und bringt mich jetzt dazu, ein bisschen dieses Season-Motto kurz einzuspielen.
Gutes zieht Kreise. Volksbank.
Ja, Gutes zieht Kreise. Was ist deine Assoziation zu unserem Season-Motto?
Ich glaube, dass die Spin-off-Aktivität, die wir auch im Life-Science-Bereich inzwischen entwickelt haben, das heißt, wir haben aus dem IMBA 2 Firmen herausgegründet mit den Wissenschaftlern und eine weitere aus der BOKU, dass wir damit voll im neuen Zeitgeist auch der Politik liegen, wo man sagt, es wird so viel an Forschung hier betrieben, vor allem im Life Science Bereich wirklich mit Weltgeltung, also wo man an den Veröffentlichungen und an den Patenten erkennen kann, dass die Wiener Forscher weltweit führend sind in genau diesen Themen. Und so haben wir, glaube ich, einen sehr guten Beitrag geleistet zu dem, was sich die Politik hier wünscht, was sich die Akademie der Wissenschaften wünscht und was auch den österreichischen Steuereinnahmen sehr gut tut.
Das klingt doch sehr gut und danke auch für diese Assoziation mit unserem Season Claim. Ja, Thomas, dir geht's gut, glaube ich. Ne? Das klingt ja alles sehr vielversprechend, was du hier so erzählst.
Ja, also wir haben mit dem Life Science Thema natürlich ganz neues Territorium beschritten. Das Interessante ist, dass wir hier natürlich in der Biologie gelandet sind, dass wir aus reprogrammierbaren Stammzellen Teile des Gehirns und Teile des Herzens lebendig herstellen können. Was wir aber auch sehen ist, dass es ein ganz starkes Zusammenwachsen zwischen Biologie und AI natürlich gibt. Also AI ist in dem Thema ein riesiges neues Tool. Und letztendlich soll es dazu führen, dass neue Medikamente und Therapien viel, viel schneller und viel, viel kostengünstiger entwickelt, geprüft und dann letztendlich auch auf den Markt gebracht werden können.
Du hast ja in der Vorgeschichte zu S&D und Istec erzählt, dass du immer schon börseninteressiert warst. Ich weiß, dass auch mal Börsepläne von Red Stars da waren, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Wie stehst du heute zu dem Thema? Kannst du dir vorstellen, irgendwas am Kapitalmarkt mit der Holding zu machen oder ist das noch Thema für dich? Schwingt das noch mit?
Ja, da triffst du einen heißen Punkt eigentlich, weil eine der Vorgaben oder der selbstgestellten Auflagen bei der Red Stars, die ich mir schon vor 10 Jahren gemacht habe, ist, dass wir die Firma so führen, dass wir sie auch zu gegebener Zeit im richtigen Augenblick an die Börse führen könnten. Und das bedeutet, dass wir seit am Beginn dieser neuen Entwicklung unter anderem freiwillig eine Konzernbilanz nach IFRS erstellen, uns selber Quartalsberichte auferlegt haben und dass wir auch von der sonstigen Ausgestaltung, also Datenraum, Qualität der Verträge und Anzahl der Aktien, wir haben über 20 Millionen Aktien, die sind auch sammelverwahrt, haben eine eSIN, also sind wir sehr gut vorbereitet. Ich glaube, dass wir noch einen Tick zu klein sind, also das kritische Volumen, das man heutzutage für einen Börsengang braucht, ist doch wesentlich größer, als das noch vor 20 Jahren war. Aber we are ready. Ja? Ich habe auch mit den, zumindest den österreichischen und ein paar deutschen Banken, das Thema schon einmal andiskutiert. Und ich glaube, ich weiß, wie weit wir kommen müssen, dass das wirklich ein aktuelles Thema wird.
Mit der Zusammenarbeit mit österreichischen Hochschulen und Universitäten wäre ja vielleicht auch Wien ein Target für ein Listing, oder? Fragezeichen.
Durchaus.
Durchaus. Na, das klingt, ich lasse das Thema jetzt einmal, um nicht zu viel zu fragen, was dann vielleicht zu viel ist des Fragens, weil wir haben ja die 98er-Geschichte gehabt, da ist schon alles unter Dach und Fach war und das soll auch so bleiben irgendwie. Aber klingt auf jeden Fall sehr gut und ich darf dir auch noch eine private Frage zum Abschluss stellen. So irgendwas Hobbymäßiges, Sport, Theater, herumspazieren gehen. Du hast mir da einen lustigen Punkt genannt, woran du arbeitest.
Naja, Christian, nachdem du selber ein Tennis-Pro bist und ich ein langjähriger ambitious Amateur, würde ich das bezeichnen, ich mir sicher bin, dass ich keine Chance hätte gegen dich am Tennisplatz, aber über die Sommermonate habe ich einen wahnsinnig netten jungen Trainer in Kärnten, der auch bereit ist, jeden Tag um 6 in der Früh vor seiner Arbeit zu mir am Platz zu kommen.
Das heißt, du bist auch bereit um 6?
Ich bin Morgenmensch sowieso, da habe ich schon 30 E-Mails geschrieben. Und ich habe heuer besonders hart am Aufschlag gearbeitet.
Oh, noch und immer, das hast du ja früher schon mal gemacht,
oder? Naja, aber der wird kontinuierlich ja, besser.
Scheiße, jetzt wird eng für mich.
Er ist inzwischen noch keine Bombe, aber man kann ihn zumindest schon herzeigen, ohne sich genieren zu müssen.
Irgendwann wirst du nicht mehr zu breaken sein, bringst deinen Aufschlag immer durch, kannst volles Risiko als Rückschläger gehen und dann wird es eng für mich. Aber wir schauen mal, das ist eine spannende Geschichte natürlich und ja. Und ich habe leider keine roten Zahlen, fällt mir gerade auf, sonst hätte ich mich jetzt als Investment aufgedrängt, dass die Red Stars Geschichte neu stimmt irgendwie. Lieber Thomas, es war mir ein Volksfest. Ja. Ich spiele unsere Abspannmusik. Danke für diese Journey, die 1998 begonnen hat. Jetzt Red Stars. Sehr, sehr, sehr spannend. An euch da draußen, danke fürs Reinhören in diese maximal inspirierende Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, lieber Christian, vielen Dank. Das war ein historischer Moment direkt. Ja. Meine Kinder werden da heftig drüber lachen, weil die sagen, ich sage immer, mein Opa, der hat die Geschichten vom Krieg erzählt, ich erzähle halt die vom Börsengang. Das ist halt das Highlight im bisherigen Berufsleben gewesen.
Was, der Podcast jetzt? Nein, der Börsengang natürlich. Ne?
Ja, der Podcast war das Allerletzte.
Das Allerletzte, genau. Das lasse ich jetzt so schnell allerletzte mit. Highlight. Das
Danke.
Allerletzte. Und arbeite weiter an den Aufschlag.
Mein Geld ist bei meiner Volksbank und finanziert dort Kindergärten oder lokale Unternehmen, woraufhin die wiederum anderen lokalen Betrieben Aufträge geben, also mir.
Denn damit alle profitieren, sind im Volksbankenverbund mindestens 95% der Finanzierungen regional.
Gutes zieht Kreise.
Volksbank.